Check in!
Guten Morgen.
Leute, schnallt euch an. Hier wartet ein großes Paket gesammelten Wissens auf euch. Wissen, das euch diesen Tag näher bringen wird. Natürlich auch der ein oder andere Fun Fact. Und auch der große Schwabenschwung. Und jetzt geht's los.
Mein schlimmster Gegner ist immer der Nächste, sagt unser Geburtstagskind.
Schlimmster Gegner. Mhm. Okay, das ist natürlich auch wieder so aus dem Kontext. Da wird also einer gefragt, wer ist ihr schlimmster Gegner oder wer ist ihr härtester Gegner? Und dann sagt man natürlich immer der Nächste. Mhm. Aber es hat was martialisch-kriegerisches. Also ich finde die Formulierung so und so nicht schön.
Während meiner gesamten Karriere habe ich gelernt, das Leiden zu genießen.
Das Leiden zu genießen, kann ich viel mit anfangen. Weil man sich im Leid spürt, weil man im Leid weiß, dass man Grenzen, also man weiß, man muss leiden, um Grenzen zu verschieben. Das heißt, wenn es weh tut, wenn man leidet, weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ja, fertig aus.
Ich möchte lieber als guter Mensch in Erinnerung bleiben, als guter Tennisspieler.
Ja, das ist dann wahrscheinlich so eine Form von Altersweisheit. Das würde man als 16-, 17-Jähriger eher nicht sagen. Aber so im Nachhinein, klar. Gut.
Also jetzt, heute feiert jemand einen runden Geburtstag. Deswegen gibt es auch eine Doku über ihn, die du, glaube ich, schon gesehen hast. Ich habe sie angefangen.
Boris Becker hat am 22.11.
Musste leider vor Langeweile schon nach 5 Minuten ausschalten.
Rafael Nadal?
Ja.
Nein, Nadal, die Doku ist doch 40. Super.
Nee, ich habe da vorne eine Doku gesehen über einen Fußballspieler, den ich schon wieder vergessen habe. Und die war so, so toll. Untold hast du uns ja empfohlen bei Netflix.
Mhm, Winnie Jones.
Genau, und ich habe aber Jamie Vardy.
Auch geguckt. Gut.
Hast du sie gesehen?
Na klar.
Ey, und da war ja Power, ne? Da habe ich auch gedacht, was es über mich als Frau aussagt, dass ich lieber von Jamie Vardy die Doku gucke als von Rafael Nadal. Aber wenn der sich da schon hinsetzt, dann warte ich nur daran, wo zieht er sich jetzt erst eine Nase am Ohr, im Schlüpper, bevor er anfangen kann zu reden. Und deswegen komme ich ihm nicht näher. Aber Rafael Nadal ist natürlich...
Deine Wahrnehmung finde ich auch schön, dass du dir heute wieder ein Geburtstagskind gepickt hast.
Weil ich weiß, du magst ihn und ich kann mich für seine Ticks begeistern und die habe ich alle rausgesucht. Also wer nicht Tennis begeistert ist, Rafael Nadal ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, vor allen Dingen Sandplatz, konnte den nie irgendjemand besiegen, ist auf Mallorca geboren, hat dann eine eigene Tennisakademie, auf dem Platz hat Thomas Wosch auch schon mal gespielt, sehr lange und auf ihn gewartet, er kam allerdings nicht. Rafael Nadal nimmt immer, soweit so normal, nimmt erstmal immer eine kalte Dusche vorm Spielen und sagt, da steht er dann da unter, wenn ich diesen Raum betrete, betrete ich einen neuen Raum, in dem ich meine Kraft und Widerstandsfähigkeit wachsen fühle. Da sagt er, wenn er unter der kalten Dusche steht, jetzt geht's los, es gibt kein Zurück. Dann geht er rein und betritt den Tennisplatz immer zuerst mit dem rechten Fuß. Nie mit links, immer mit rechts. Dann kommt er auf dem Tennisplatz an, zu seinem persönlichen Platz. Da stellt er den Stuhl immer noch mal um, der da für ihn steht. Er will nämlich, dass der parallel zur Linie steht. Ganz parallel muss er stehen.
Das ist nachvollziehbar.
Trinkflaschen. Er stellt seine Flaschen immer diagonal zueinander auf. Dazu hat er immer zwei dabei, eine gekühlt, die andere nicht. Dann nimmt er einen Schluck aus der einen Flasche, dann einen Schluck aus der anderen, dann wieder aus der anderen, immer im Wechsel. Und die müssen perfekt ausgerichtet werden. Logo muss nach vorne zeigen, zum Tennisplatz. Grundlinie. Bei Sandplätzen passiert es oft, dass die Grundlinie mit Sand bedeckt wird. Das macht er immer sofort weg. Okay, das sieht man auch bei anderen. Jetzt aber zum Zupfer vorm Aufschlag. Da kann ich nicht hingucken. Ist mir peinlich für ihn, aber Nadal ist mit dem Aufschlag an der Reihe, dann zupft er sich kurz davor nochmals an verschiedenen Stellen. Während er den Ball mit dem Schläger tippt, zupft er zuerst am Hintern, dann an der linken Seite und an der rechten Seite seines Shirts. Dann fasst er sich an die Nase, ehe er sich die Haare hinter beide Ohren wischt. Aber er sagt, ja, da würdest du doch beim Fußballspieler vorm Elfmeter, wenn der sich da immer erstmal...
Wäre geil, weil der Torwart wäre so verwirrt.
Und er sagt aber, weil ich dachte immer, es ist Aberglaube, dieses magische Denken. Und er sagt, es ist nicht magisches Denken, sondern es ist Kontrolle.
Ja. Ist doch ganz logisch.
Ey, ja, genau.
Guck mal, jetzt gehen wir mal zum Basketball. Jeder gute Basketballer hat vor dem Freiwurf sein, man könnte sagen, Ritual. Aber eigentlicherweise müssen wir sagen, man macht etwas, um die Kontrolle über die Situation zu erhalten.
Ja, da kannst du ja nur an der Nase ziehen.
Man kann natürlich einfach jetzt den Ball Richtung irgendwas schmeißen. Nee, ich zum Beispiel mache 1, 2, 3, 4 Mal tippe ich den Ball auf. Dann lege ich meine Hand flach auf den Ball. Dann atme ich ein, dann atme ich aus. Dann mache ich so einen kleinen Knickser und dann lasse ich das Ding fliegen. Und wenn ich das alles gemacht habe und es gut funktioniert, dann habe ich das Gefühl, der wird schon wohl reingehen. Ich könnte natürlich auch den Ball nehmen und Richtung Korb schmeißen und beten. So, das ist ganz normal. Der eine macht halt ein bisschen mehr.
Ja, aber es ist doch, dadurch, dass es mir auffällt, ist es ja nicht so normal. Also ich sehe keinen anderen Tennisspieler, der das macht.
Sascha Zverev hat diese 500 Goldketten, die wahrscheinlich mehr wiegen als er selber. Und vor jedem Aufschlag
macht er die in sein Hemd zurück.
Tut er die in sein Hemd zurück, dann schlägt er auf und dann fliegen die ihm wieder um die Ohren. Und so weiter und so fort. Andrew Agassi hat in einem Interview schon ein paar Mal erzählt, er hätte den Aufschlag von Boris Becker so gut lesen können, weil Boris Becker mit der Zungenspitze in die Richtung gezeigt hat, in die er aufschlägt. Was ich, also an der Stelle jetzt aber schon noch mal, keine Kritik an dir.
Wirklich natürlich nicht. Nein. Wir sind ja unterschiedliche Menschen.
Total unterschiedliche Menschen. Aber heute gibt es einen runden Geburtstag von einem Menschen, den ich sehr, sehr bewundere. Und ich dachte eigentlich, du wüsstest das, dass ich den bewundere und nimmst den.
Dieser Autor, der Schriftsteller,
ja,
der 100 wird.
Allen Ginsberg wird 100, ja, sehr gut.
Ich dachte, Rafael Nadal ist dir dann doch näher.
Nee, Allen Ginsberg ist wirklich der Urkern, der Nukulus oder Nukleus für viele Dinge, die ich liebe und bewundere.
Zum Beispiel?
Beat Generation. Ich kann leider diese ganzen Typen so schwer aussprechen. Jack Kerouac oder auch Burroughs. So, aber das sind alles tolle Schriftsteller, von denen ich alles, wirklich alles gelesen habe.
Ach, Augustine Burroughs.
Alles, William. August?
Es gibt jemanden, da habe ich dir mal ein Buch.
William S.
Nein, aber ich dachte, du meinst jetzt Augustine Burroughs, da habe ich dir nämlich mal ein Buch geschenkt und den fandst du auch ganz toll.
Super, ja, der Typ ist auch super.
Na gut, jetzt lesen wir eh nicht mehr.
Doch, also ich werde das
du
alles.
Du hörst nur noch Benjamin von Stuckrad-Barre.
Ich, zum Einschlafen höre ich jetzt jede Nacht Panikherz. Aber bleiben wir mal ganz kurz hier bei unserem Kandidaten. Ein für damalige Zeiten ungewöhnlich offen, schwul bekennender Mann, der als erster war, der Meditation gefordert hat, der Demonstrationen veranstaltet hat, der unter anderem wollte, dass mehrere tausend Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg so demonstrieren, dass sie einfach gemeinsam der war sich ganz, ganz sicher, dass es ankommt und die Welt verändern würde. Hat natürlich auch mit Drogen rumgepanscht, LSD, hatte da so seine Erkenntnisse. War ein guter Freund von ihmchen hier, Bob Dylan. Bob Dylan, die haben viele Spaziergänge gemeinsam gemacht durch New York. Und viele behaupten, die Dylan-Texte ohne Ginsberg, Allen Ginsberg. Warum machen mir die das dann so schwierig mit ihren Namen? Aber gut,
ich würde immer G-Punkt sagen.
G-Punkt. Die Dylan-Texte ohne Ginsberg wären ein einziger großer Witz. So.
Heute veröffentlicht das Amt für Statistik die Einbürgerungen 2025 in Berlin und Brandenburg. Also wie viele Menschen haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen? Ich habe mir mal die Zahlen von 2024 angeguckt, Rekordwert. Und zwar in Berlin 21.811 Einbürgerungen, in Brandenburg, 3.768. Man geht davon aus, also die Zahlen, wie gesagt, kommen erst heute, aber ich habe ein paar Zeitungen schon gelesen, für 25 sollen es allein in Berlin 39.000 Einbürgerungen, also fast doppelt so viel wie letztes Jahr gewesen sein und in Brandenburg 4.700. Was muss man haben, also welche Voraussetzungen muss man haben, um hier eingebürgert zu werden? Mindestens 5 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, dann geklärte Identität und Staatsangehörigkeit, also zum Beispiel durch einen Pass und offizielle Dokumente, dauerhaftes Aufenthaltsrecht, eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts, also gerne einen Job, Deutschkenntnisse auf mindestens Niveau B1 und dann musst du einen Einbürgerungstest bestehen und den habe ich mir mal rausgesucht. Also du bekommst da wie bei der Fahrschule, bei der Theorie.
Warte mal, B1 ist das, was Zone Nummer 2 gerade spricht, oder?
Das ist weniger.
Also Zone Nummer 2 wird es nicht schaffen.
Nee. Okay. Das ist frech, ey, der Arme.
Naja, aber
Der Direktor von ihm hat mich schon gefragt, was wir über ihn immer erzählen.
Es ist wirklich, wenn er nach einer Woche im Internat, wenn ich dann abhole, wir zusammen im Auto fahre, dann die ersten 5, 6 Sätze frage ich immer, was? Wieso? Was? Verstehe nicht.
Kannst ja, aber die mal? Brauchen keine ganzen Sätze mehr.
Ja, aber ich halt, ist ja kein Vorwurf an ihn, aber B1 würde er wahrscheinlich nicht schaffen.
So, Einbürgerungstest, da gibt es, musst du 33 Fragen beantworten, kannst dich vorbereiten, 310 gibt es insgesamt, ja? Ich stelle dir jetzt mal eine.
Oh nee, jetzt wird's peinlich.
In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil. Jetzt kriegst du Antwortmöglichkeiten und
weil
es darf nur eine.
Grundgesetz geschützte Meinungsfreiheit haben.
Hier nicht schlau tun, ich gebe dir doch erstmal.
Ach so,
jetzt konzentrier dich doch mal.
Ach, Multiple Choice.
Weil hier Religionsfreiheit gilt, weil die Menschen Steuern zahlen, weil die Menschen das Wahlrecht haben oder weil hier Meinungsfreiheit gilt. Los.
Ja, wir haben schon gesagt, Meinungsfreiheit.
Richtig. Nächste Aufgabe.
Also das ist so ein Lernprogramm jetzt, sozusagen Online-Lernprogramm?
Ja, wie bei der Theorie.
Ja, ja, okay.
Genau. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Geschichtsunterricht teilnimmt, Religionsunterricht teilnimmt, Politikunterricht teilnimmt oder Sprachunterricht teilnimmt.
Ja, wird aber schon die Religion sein.
Leicht tendenziös kommt mir das hier vor. Nächste Aufgabe. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Dass alle Einwohner und Einwohnerinnen der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten, nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen und die Gerichte machen die Gesetze.
Oh, jetzt aber definitiv Publikumsjoker, ist ja Wahnsinn.
Ey, welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Waffenbesitz, Faustrecht, Meinungsfreiheit oder Selbstjustiz?
Aber weißt du was, ich finde diese Fragen eigentlich ziemlich gut. Die sind nicht zu schwer, die sind zwar leicht, aber...
Ist ja immer dasselbe.
Ja, aber man muss schon kapieren, was eigentlich mit all diesen Dingen gemeint ist. Also ich finde, ich stehe hinter dem Test.
Wahlen in Deutschland sind frei, was bedeutet das? Ey, da muss doch aber nochmal irgendwas anderes kommen.
Wieso?
Was heißt die deutsche... 310 Fragen.
Ja. Finde ich super. Ehrlich gesagt finde ich das großartig. Gratulation an die Leute, die diesen Test sich ausgedacht haben. So, heute wird es spannend, denn Deutschland will mal wieder einen temporären Sitz. Bist du soweit oder magst du mir noch eine Frage stellen?
Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle sollen gleich viel Geld haben. Jeder Mensch darf seine Meinung sagen und alle sind vor dem Gesetz gleich.
Ja. Also,
da kann man sich wirklich gut mal durchklicken.
Die UN-Generalversammlung wählt 5 neue nicht ständige Mitglieder des Sicherheitsrates, und zwar für die Amtszeit 2027-2028. Was bedeutet das? Es gibt 5 dauerhafte Mächte, und zwar seit 1945. Das ist die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Jetzt haben wir es natürlich nicht mehr 1945, sondern 2026. Und man fragt sich, was soll dieses dämliche Denken aus 45? Also klar, das waren damals die Siegermächte. Und heute müssten da doch eigentlich Länder drin sitzen wie Deutschland, die wahnsinnig viele einzahlen, wie Brasilien, Japan etc. etc. Das ist aber nicht so. Also die UN hält daran fest, dass es eben nur USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich ist und dann eben diese temporären Mitgliedschaften im Sicherheitsrat. Deutschland war seit der Einheit, bewerben die sich so alle 8 Jahre mal darum, waren jetzt jüngst, glaube ich, 2011 bis, weiß nicht ganz genau, kann ich nach, also sie waren jetzt in letzter Zeit, waren sie immer zweimal mit dabei, aber auch öfters mal nicht mit dabei. Also hier haben wir es, 2011 bis 2012 waren sie mit dabei und 2019 bis 2020. Jetzt wäre es eben mal wieder an der Zeit, aber es gibt Konkurrenten und zwar Portugal und Österreich.
Okay.
Hört sich jetzt erstmal lächerlich an.
Nö.
Nein, unsere lieben österreichischen Freunde, na klar, ihr habt euch das auch verdient. Aber warum könnte Deutschland Probleme bekommen? Deutschland ist umstritten wegen ihrer Nahostpolitik. Das ist halt auch so eine doofe Sache. Ne? Die einen sagen, die sind zu sehr für Israel, die anderen sagen, die sind zu wenig für Israel. Da wäre eine klare Schwarz-Weiß-Positionierung wahrscheinlich leichter, dass andere Länder können und dürfen das. Wir können das natürlich gar nicht und wollen es auch nicht. Dann die Konkurrenz durch Portugal, die in vielen Teilen Afrikas und Lateinamerikas so extrem gute Netzwerke haben. Und dann kommt es so ein bisschen an auf die Stimmen des sogenannten globalen Südens. Früher hätte man gesagt, die dritte Welt. Das sind vor allem 54 afrikanische Staaten, die da einen wichtigen Stimmblock bilden. Und Deutschland versucht, sich da ranzuwanzen und die Stimmen abzugreifen mit dem Leitbegriff, wir wollen Respekt, Gerechtigkeit und Frieden. Also das wird spannend und ist auch wegweisend für das, was Deutschland eigentlich wirklich will. Weil, wie ich eingangs gesagt habe, die Deutschen sagen natürlich, hey, 45 ist lange vorbei und wir zahlen hier eine Mordskohle ein, also wir wollen jetzt einen ständigen Sitz. Wäre natürlich doof, wenn die jetzt sozusagen schon an dem temporären Sitz scheitern würden. Man könnte auch sagen, dass dieser Sitz jetzt noch wichtiger ist, weil die NATO ja so ein bisschen wackelt. Da haben die Amerikaner ja gerade gesagt, dass sie jetzt in ein paar Wochen bekannt geben werden, wer da mit welchen Sanktionen zu rechnen hat in Europa bzw. an den NATO-Ländern, wenn die sich nicht ordentlich beteiligen und wie die USA gedenkt, die NATO zu schwächen und so weiter und so fort. Insofern, also vielleicht nicht. Also geht heute die Welt nicht unter, aber ich würde mich schon freuen, wenn wir da wieder so einen temporären Sitz bekommen, weil ich halt auch ein Patriot bin.
Heute gibt es einen UN-Bericht zum ökologischen Fußabdruck künstlicher Intelligenz. Also da wird vorgestellt, wie gefräßig die KI eigentlich ist, also wie viel Strom verbrauchen die KI-Rechenzentren mittlerweile. Der Wasserverbrauch wird wohl unterschätzt, die Server müssen nämlich gekühlt werden. So eine großen Rechenzentren, es gibt wohl 11.000 bis 12.000 auf der Welt, die verbrauchen Millionen Liter Wasser. Dann braucht die KI Rohstoffe für Chips, unter anderem Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt, seltene Erden. Dann immer noch mehr Rechenzentren, also das, man weiß gar nicht genau, wie viele es gibt, aber es werden immer mehr aus dem Boden gestampft und heute wird man eben erfahren, wie viel Einfluss das auf unsere Umwelt hat.
Ich weiß auch ganz genau, wer die Studie in Auftrag gegeben hat. Ich kenne da so eine Autorin, also eine Kollegin von mir, und die sagt, das ist ja scheiß KI, das ist so Mist, die macht uns alle arbeitslos. Ich boykottiere das. Das ist so ein Dreck. Sag ich immer, liebe Punkt, Punkt, Punkt. Ja, überleg dir das nochmal. Du musst lernen, mit der KI zu arbeiten. Du musst sie nicht lieben, aber bau ein Verhältnis zu ihr auf. Ohne sie
also
wird es nicht gehen.
Ist,
das wird nichts.
Dass es ja der ganzen Welt scheißegal ist, was mit unserem Klima und unserer Erde ist. Deswegen
nein,
wird
ist
das
es,
auch nicht.
Nein, ist es nicht. Aber das ist ja Teil der Lösung. Also die Menschen alleine werden es ja nicht lösen können. Also irgendwann wird, also wenn es irgendwann mal eine Lösung geben wird, dann wird die KI die erarbeiten. Insofern ist das ein in sich geschlossener Wirkungskreis. Und natürlich sind wir dann gespannt auf diese total nutzlosen Zahlen, weil ganz egal, wie es ausgeht, KI ist unvermeidbar.
Gut, Thomas.
Danke.
Dann bis heute Nachmittag, ja?
Ja.